Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Provinz Podcast. Ich bin's heute mal wieder, Susanne. Und ich spreche heute mit Michael Bär und Martin Gneist vom Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Könnt ihr vielleicht mir kurz erklären, was eure Aufgabe beim Kinder- und Jugendring ist, beziehungsweise unseren HörerInnen?
Also ich kann vielleicht mal anfangen. Wie gesagt, ich bin Martin Gneist. Ich bin seit Mai 2017 beim Kinder- und Jugendring als Referent für eigenständige Jugendpolitik im Rahmen des Projektes Jugend macht Zukunft. Das ist kurz gesagt ein Beteiligungsprojekt, was Jugendbeteiligung auf Landesebene organisiert, gemeinsam von, mit und für jungen Menschen und im gleichen Kontext auch versucht, Landesverwaltung, Landespolitik für dieses Thema zu sensibilisieren.
Okay, und du, Michael?
Genau, ich bin Michael Bär. Ich bin seit Oktober 2016 dabei und als Referent für Kinder- und Jugendbeteiligung tätig. Das heißt, neben dem, was Martin schon gesagt hat, bin ich für die direkte Einbindung von jungen Menschen zuständig. Das heißt, wir übersetzen Landesdokumente, machen die den jungen Menschen zugänglich und organisieren daraus dann zum Beispiel unsere Leuchtturmthemenprozesse.
Jetzt hast du ja schon einen Teil angesprochen, Leuchtturmthemenprozesse. Bevor wir da jetzt hinspringen, habe ich mich gefragt, wie seid ihr denn beide da hingekommen? Also was hat euch dazu bewogen, nicht nur beim Kinder- und Jugendring zu arbeiten, sondern auch im Bereich Jugendarbeit?
Gerne. Also mich hat bewogen einfach, das Thema beschäftigt, hat mich eigentlich schon seit ich 15, 16 bin beschäftigt, ich komme vom Dorf und wir haben halt immer wieder die Situation gehabt, es war nichts los, es passierte nichts und irgendwann kam dann eben auch die Überlegung zu sagen, okay, vielleicht sollte ich mich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzen, wir haben Sachen selbst organisiert, aufgebaut und dann eben darüber kam dann irgendwann relativ spät dann die Entscheidung, das doch nochmal zu studieren und darüber dann eben aktiv zu werden. Und Jugend macht Zukunft bietet halt jungen Menschen gut die Möglichkeit, eben genau da einzusteigen und zu sagen, hey, ich möchte was verändern, ich möchte mich einbringen und wir wollen halt damit die Möglichkeit bieten.
Ja, sehr cool. Was war denn eines der Projekte, die ihr zusammen aufgebaut habt?
Wir haben früher relativ viele Hardcore-Konzerte und Shows organisiert, zum Beispiel, weil es gab halt keine Veranstaltungsräume und Möglichkeiten, dass Bands auftreten konnten oder Konzerte und dementsprechend haben wir halt bei uns in der Dorfkneipe angefangen, mit lokalen Bands eigene Shows zu organisieren und die dann durchzuführen und um halt eben auch nochmal eine Alternative zu bieten zu dem, was halt nicht da war.
Okay, alles klar. Und Martin, wie war das bei dir?
Also ich bin dann in das Projekt und zur Jugendarbeit eigentlich erst ein bisschen reingestolpert. Ich habe anders als Micha nicht soziale Arbeit, sondern Sozialwissenschaften studiert und war während des Studiums auch hauptsächlich im Bereich politischer Bildung aktiv und bin dann mit meiner Masterarbeit, da ging es um Digitalisierung und politischer Bildung unter anderem, so ein bisschen auch auf das Thema Jugendarbeit gekommen und dann so ein bisschen in den Job halt reingewachsen und hatte auch in der Vergangenheit, in meiner Jugendzeit auch mehr oder weniger versucht, Einrichtungen der Jugendarbeit zu nutzen. Wir hatten jetzt nicht so viel gehabt und haben dann auch mehr oder weniger bei uns zu Hause hinten bei meinen Eltern in der Werkstatt so eine Art Jugendclub dann aufgemacht, wo wir uns dann getroffen haben früher. Und keine Ahnung, hatten dann eine Tischtennisplatte und eine Playstation, haben wir da rumgehangen. Und das sind vielleicht so meine Erinnerungen an Jugendarbeit.
Aber es sind positive Erinnerungen.
Positive Erinnerungen, ja. Also sehr viel DIY, sage ich mal so, schon früher gewesen. Also wenn die Strukturen halt schwach sind oder halt, also es gab ein, zwei Jugendclubs auch bei uns im Ort, die aber sozusagen dann irgendwann mit der Pubertät halt nicht mehr so das Wahre waren, hat man sich halt woanders getroffen und dann irgendwann halt einfach bei uns, ja.
Okay, und so seid ihr dann quasi beide mit Jugendarbeit in Berührung gekommen und dann letzten Endes beim Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt gelandet, würde ich mal jetzt sagen.
Ja.
Welches Projekt da betreut ihr denn genau?
Genau, also wir sind wie gesagt direkt beim Projekt Jugend macht Zukunft. Das ist halt ein Beteiligungsprojekt in Kooperation mit dem Sozialministerium. Das heißt, es gibt hier und da sogenannte Steuerungsrunden, wo wir uns abstimmen, Ziele, Methoden, Aufgaben besprechen. Genau, und grundsätzlich hatte ich ja schon gesagt, dass das Projekt eben versucht, Beteiligungsprozesse auf Landesebene anzustoßen. Wir haben das in der Vergangenheit vor allem mit den Themen Mobilität viel gehabt, also gerade Mobilität im ländlichen Raum. Hatten dann ein Stück weit auch das Thema WLAN-Förderung, Breitbandausbau im ländlichen Raum und sind aktuell dabei, in Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium das Thema Nachhaltigkeit zu bearbeiten. Hatten da im letzten Jahr auch eine landesweite Workshop-Reihe, wo wir die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes, das ist halt ein Papier, das haben alle Ministerien zusammengearbeitet. Zu dem Thema Nachhaltigkeit haben wir dann mit jungen Menschen besprochen, kritisch auseinandergenommen, ergänzt und dann auch mit Entscheidungsträgern diskutiert. Und in diesem, sage ich mal, Spannungsfeld, also als Schnittstelle, fungiert halt das Projekt zwischen jungen Menschen und Erwachsenen. Genau.
Okay, du hast gerade von Breitbandförderung gesprochen. Wie passt das denn mit Jugendarbeit zusammen?
Naja, es bietet zum einen die Grundlage. Also wenn man digitale Angebote haben will, als Jugendclub vor Ort, als Einrichtung vor Ort, muss auch die Grundlage da sein. Das ist eben Breitband, was nicht überall der Fall ist. Und vor allem bei uns im Projekt ging es halt immer darum, wo können junge Menschen außerhalb von zu Hause eben Zugang zu WLAN haben. Also Stichwort freie WLAN-Hotspots, die infolge unserer Gespräche mit jungen Menschen eben hauptsächlich da an oder sozusagen dort entstehen, wo halt wenig junge Menschen sind. Also meistens sind es dann so touristische Hotspots oder ähnliches, während der Jugendclub dann meistens außen vor ist. Aber da kann mein Kollege auch vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen.
Genau, wie Martin schon gesagt hat, also letztendlich die digitale Infrastruktur stellt auch irgendwo eine Grundlage, auch mit dem Hintergrund, dass es in vielen Regionen Sachsen-Anhalts eben auch keine vernünftigen ÖPNV gibt. Das heißt, ich bin ja als junger Mensch dann eben zu Hause auch an meinen Wohnort gebunden, um wenn ich mich dann nochmal mit anderen Jugendlichen kurz schließen will, sei es um über Hausaufgaben zu sprechen oder einfach mal ein Video zu streamen oder ähnliches, oder auch Online-Gaming zu betreiben, da ist es halt notwendig. Und ja, wie Martin schon gesagt hat, oftmals sind Touristen, gibt es touristische Hotspots, die dann wo es die Möglichkeit gibt, oder eben kommerzielle Anbieter, seien es Fastfood-Ketten, die dann freies WLAN anbieten, oder Supermärkte. Aber das ist natürlich auch kein Ersatz für einen Jugendclub, wo ich eine Breitbandversorgung brauche.
Ja, auf jeden Fall kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung tatsächlich. Ich bin auch Dorfkind, born and raised, und hatte zum Beispiel sehr viele meiner FreundInnen über verschiedene Dörfer auch verteilt. Würdet ihr denn sagen, dass moderne Jugendarbeit ohne Digitalisierung überhaupt noch funktionieren könnte?
Ich würde sagen, ja, aber also einfach letztendlich, soziale Arbeit ist auch viel Beziehungsarbeit. Das heißt, es ist immer wichtig, auch seine Klientinnen zu sehen, mit denen in persönlichen Kontakt zu kommen, auch physische Angebote zu haben. Deshalb kann digitale, also die Digitalisierung kann das Ganze ergänzen, aber beispielsweise nicht ersetzen.
Jetzt sind wir aber natürlich gerade mitten in einer Pandemie und ich sag mal, Gruppentreffen oder Projekte mit einer großen Anzahl an Jugendlichen sind ja jetzt gerade so in der Form nicht möglich. Wie geht ihr denn damit um?
Also wir gehen damit insofern um, dass wir dieses klassische Learning by Doing betreiben. Das heißt, auch wir hatten in der Vergangenheit auch schon hier und da versucht, über digitale Wege mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, sind aber aktuell, wie viele halt, glaube ich, auch dann mit Zoom in Kontakt gekommen, als eines von verschiedenen Tools, die auch nicht ganz umstritten sind, aber am stabilsten laufen, und hatten gestern erst auch wieder ein Treffen gehabt mit so 5, 6, 7 jungen Menschen aus unserem Projekt, um dann eben die Treffen, die wir sonst vor Ort haben, digital zu ersetzen. Was das jetzt konkret für einzelne Jugendverbände bedeutet, dafür können wir jetzt, also ich jetzt nicht direkt reden, aber ich denke, dass viele Menschen, die gerade in der Jugendarbeit arbeiten, vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Wie können wir unsere Veranstaltungen, die wir halt das ganze Jahr geplant haben, überhaupt umsetzen? Und wenn wir sie digitalisieren können, wie können wir das am besten machen? Ja.
Was ist denn so, jetzt mal nach den ersten Wochen, würde ich mal behaupten, was ist denn so euer persönliches Fazit bisher? Was klappt, oder wo würdet ihr sagen, okay Leute, das kann man erstmal übernehmen, oder das können auch andere Verbände oder Projekte übernehmen?
Also ich glaube, das, was wir am Anfang dachten, okay, wir bleiben jetzt im Homeoffice und schalten jetzt sofort auf digital um, das funktioniert gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also es ist halt auch nochmal eine Erfahrung, die wir sammeln mussten. Deshalb, viele Sachen wie Zoom beispielsweise funktioniert sehr gut, auch um Jugendliche zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen würden. Weil es teilweise ja auch schwierig ist, wenn wir jetzt uns in Magdeburg treffen, Leute aus Mansfeld-Südharz oder dem Burgenlandkreis oder ähnliches einzubinden. Von daher ist das schon mal ein erster Schritt, um auch wieder eine, ich sag jetzt mal, Sichtbarkeit herzustellen, dass man sich am Rechner trifft, dass man einen Videocall hat, um die Person auch mal wieder zu sehen. Denn nur Kommunikation über E-Mail würde halt einfach nicht funktionieren. Zudem sind wir gerade dabei, auch Veranstaltungen einfach zu digitalisieren. Das heißt, wir schauen, welche analogen Konzepte hatten wir für die Veranstaltung geplant und wie können wir das möglichst digital umsetzen, sodass eine laufende Veranstaltung daraus entsteht, die halt letztendlich auch die gleichen Ergebnisse oder ansatzweise die gleichen Ergebnisse bringen würde wie eine physische Konferenz.
Ich habe mich gerade noch gefragt, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie das für euch so ist. Wie ist denn so das Feedback der Jugendlichen? Also mit welcher Altersgruppe beschäftigt ihr euch so am meisten und wie reagieren die gerade darauf, dass ganz viele Sachen eben jetzt plötzlich mit Dingen wie Zoom geregelt werden oder Discord zum Beispiel?
Also mein Eindruck ist, dass sie fitter sind als wir. Also ich glaube halt sozusagen dieses, wow, das ist für uns alles neu, da hätte ich auch gar nicht mit gerechnet. Ich sehe auch sozusagen eher auch dieses... Ja, diese Herausforderung im Rahmen von Digitalisierung auch eher bei Fachkräften als bei jungen Menschen. Klar, dieses Thema Medienkompetenz hat man überall, aber ich glaube jetzt der Umgang mit Tools, so auch der reflektierte Umgang mit Tools, mit sozialen Medien, sehe ich schon als stark vorhanden. Da klar auch ein bisschen in der Bubble, in der wir uns irgendwo bewegen, so. Aber jetzt neu war das für die nicht, glaube ich. Oder, Micha?
Würde ich auch sagen. Die Herausforderung, die aber natürlich jetzt noch besteht, das ist das, was wir mit Kollegen diskutieren beispielsweise, die in Beratungsangeboten tätig sind. Also quasi, weiß ich nicht, Streetwork, offene Kinder- und Jugendarbeit, Opferschutz und ähnliches, da ist natürlich dann schon die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Ein Beratungsgespräch über Zoom machen ist natürlich äußerst kritisch, also aus Datenschutzgründen, Persönlichkeitsrechte etc. pp. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, als wir beispielsweise haben, weil wir alle Informationen, die wir quasi besprechen, sind eigentlich frei zugänglich und werden auch in regelmäßigen Abständen Protokollen und Ähnlichem veröffentlichen. In anderen Kontexten ist das aber leider nicht, oder ist das letztendlich nicht möglich.
Ja, tatsächlich habe ich daran gerade auch gedacht, an so Beratungsgespräche, wie man da jetzt mit quasi umgehen kann. Da du ja gerade meintest, das ist jetzt nicht ganz so euer Ding, was macht ihr denn gerade ganz konkret oder wo ist gerade, was steht gerade auf eurer digitalen To-Do-Liste ganz oben für eure Projekte?
Wir hatten ursprünglich für dieses Jahr geplant 5 Regionalkonferenzen zu den Themen nachhaltiger Konsum und konsequenter Klimaschutz in Sachsen-Anhalt. Die beiden Themen haben sich aus der Workshop-Reihe letztes Jahr herauskristallisiert, dass wir die eben als Leuchtturmthemen mit jungen Menschen weiter diskutieren wollen. Da wir die Veranstaltungen jetzt natürlich nicht physisch stattfinden lassen können, sind wir gerade dabei, diese Konferenzen eben lokal zu planen, aber eben digital lokal zu planen. Das heißt, wir wollen die Abläufe so strukturieren, dass wir digital in die Region gehen können, sich Jugendliche von dort beteiligen können und wir von denen dann eben vor Ort deren Positionen zu den beiden Themen einfangen und die dann verarbeiten, um dann letztendlich ein Stimmungsbild beziehungsweise die Position der jungen Menschen aus mehr oder weniger ganz Sachsen-Anhalt zu bekommen.
Genau, das im Prinzip setzt das ein bisschen da an, was ich vorhin erwähnt hatte mit der Workshop-Reihe letztes Jahr. Wir haben ja quasi im Auftrag des Umweltministeriums diese Strategie besprochen und im Rahmen dessen sind auch Fragen von den jungen Menschen gesammelt worden in diesen Workshops, in den 5 Workshops. Die haben wir zum Teil auf den Workshops selbst vor Ort mit Mitarbeitern aus der Landesverwaltung besprechen können. Die Sachen, die wir nicht besprechen konnten, haben wir digital sozusagen per E-Mail an die einzelnen Ministerien geschickt. Die haben uns darauf geantwortet und wir planen unter anderem jetzt auch diese Antworten, die wir bekommen haben, über Social Media sozusagen jugendgerecht aufzubereiten, zu veröffentlichen und dafür gleich auch ein bisschen sozusagen das mitzunehmen für die Regionalkonferenzen, die Micha gerade erwähnt hat. Die bauen im Prinzip auf die Ergebnissen auf den Ergebnissen auf, die wir in der Workshop-Reihe gesammelt haben.
Wie ist das denn bei euch mit Datenschutz? Das habe ich mich gerade nur kurz gefragt, als du meintest, ihr bereitet quasi die Ergebnisse auf und ihr nutzt ja auch viel Zoom und so weiter. Habt ihr da eigentlich Vorgaben? Also war quasi der Kinder- und Jugendring auf diesen digitalen Mega-Großeinsatz, den ja gerade alle fahren müssen, vorbereitet? Also habt ihr schon länger so eine Digitalstrategie oder ist das jetzt gerade auch so ein bisschen Learning by Doing?
Ja und nein. Also wir haben sozusagen mehr oder weniger das Glück gehabt, dass wir sozusagen Geschäftsstellen intern und seit 2018 auf Office 365 umgestellt haben. Das heißt, so Programme wie Teams und so weiter, das Arbeiten in Clouds war jetzt nicht neu für uns. Hat ein bisschen Zeit gekostet, sich da reinzuarbeiten, aber für uns war es in dem Fall jetzt gut. Wie das jetzt datenschutztechnisch dann in den Konferenzen sein wird, das müssen wir uns auch erstmal erkundigen. Also so konkret bin ich da noch nicht drin.
Da muss man aber letztendlich auch dazu sagen, dass Zoom auch gerade daran arbeitet, datenschutzkonformer zu werden. Also das Zoom, was quasi vor 2 bis 3 Wochen am Start war, ist wesentlich problematischer als das Zoom, was wir jetzt nutzen. Also es gibt immer wieder Aktualisierung, dass das natürlich noch nicht 100%ig DSGVO-konform ist. Dessen müssen wir uns bewusst sein und da müssen wir einfach letztendlich drauf achten. Wir nutzen aber auch andere Tools, beispielsweise wie Everpads und ähnliches, wo man quasi digital, also eine digitale Word-Datei, sage ich jetzt mal, wo Leute reinschreiben können. Wer da anfängt, eine Telefonnummer reinzuschreiben oder Kontaktdaten auszutauschen, das funktioniert darüber nicht, weil das ist, da kann jeder drauf zugreifen, da muss man halt einfach vorsichtig sein.
Würde ich glatt so unterschreiben. Ich habe vor ein paar Tagen so eine Horrorgeschichte, ich glaube auf Twitter gelesen, dass irgendeine Lehrerin oder irgendein Lehrer alle Zugangsdaten für alle SchülerInnen in eine Mail geschickt hat und die jeweiligen SchülerInnen sollten sich dann ihre rauspicken und die anderen quasi nicht beachten. Das ist, glaube ich, straight from Datenschutz Hell. Aber schön zu hören, dass ihr das auf jeden Fall nicht so macht. Das ist sehr beruhigend. Was auch ein Thema ist, was mich so ein bisschen gerade beschäftigt, Digitalisierung bedeutet ja auch, dass Jugendliche alle Zugang zu Internet haben müssen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht alle einen Computer zu Hause stehen haben. Wie geht ihr denn mit solchen Herausforderungen um?
Da bietet Zoom die Möglichkeit, sich per Telefon einzuwählen. Das ist ganz praktisch. Das heißt, du brauchst keinen Rechner, sondern kannst letztendlich wie an einer Telefonkonferenz teilnehmen. Wir schicken die Nummer für Deutschland mit. Die Leute können sich einwählen, das haben wir zum Teil auch, und können dann darüber an der Konferenz teilnehmen. Natürlich ist es nochmal eine Herausforderung, wenn wir jetzt wirklich die Konferenzen haben, weil da muss man auch bestimmte Sachen lesen oder schreiben können. Das ist ohne smartes Endgerät natürlich etwas schwieriger. Man muss bis jetzt haben wir allerdings noch kein Feedback bekommen, dass Leute nicht an Sachen teilnehmen konnten, weil sie kein smartes Device oder keinen Rechner zur Verfügung hatten. Also von daher haben wir uns damit bis jetzt nur am Rande beschäftigt.
Vor einigen Monaten wurde ja gefordert in der Politik, dass Internet quasi Grundrecht werden sollte. Und ich finde, ja, also Smartphones haben die meisten Jugendlichen schon, alles kein Problem. Ich finde aber auch, dass ein PC gerade auch für die Schule etc. und so weiter ein Grundrecht sein sollte. Was glaubt ihr, brauchen Jugendliche einen PC für die Schule? Müssen die damit ausgestattet werden? Kann man das irgendwie so lösen, dass wirklich jedes Kind und jeder Jugendlicher Zugang hat oder Zugang haben kann? Also Stichwort digitale Teilhabe.
Also aus meiner Perspektive halte ich das schon für sinnvoll, wenn sozusagen, also es bringt nur was sozusagen mit den Devices selbst zu lernen. Und wenn sozusagen, warum auch immer, irgendein Kind das nicht kann oder es jetzt finanzielle Gründe, warum auch immer, sollte schon da vom Land Unterstützung kommen, dass das halt möglich ist, um halt eben da nicht zu separieren oder so. Und ich bin auch kein Freund davon, jetzt grundsätzlich Smartphones aus Schulen oder auch aus Freizeiteinrichtungen irgendwie zu verbannen, weil ich glaube, dass das dann einfach kontraproduktiv ist und man dann erst recht das tut, was man nicht machen soll, sondern dass man lernkritisch mit den verschiedenen Endgeräten umzugehen. Ich glaube, das ist das einzig Sinnvolle, da reflektiert, kritisch Nutzungsverhalten halt zu lernen. Und das sehe ich aber auch bei Erwachsenen tatsächlich, das ist nicht nur bei Kindern so, aber es ist ein anderes Thema, ja.
Was denkst du, Michael?
Ich sehe es ähnlich wie Martin, auch unter dem Aspekt der Chancengleichheit. Also wir reden heute ja auch über Online-Bewerbung und Ähnliches und nicht jeder hat die Möglichkeit, sich einen Rechner zu Hause hinzustellen. Viele Familien haben eventuell auch einfach kein Geld dafür und dementsprechend ist es notwendig, wenn ich eben jetzt Bildungsgerechtigkeit herstellen will, dass ich allen jungen Menschen eine Grundausstattung zur Verfügung stelle und nicht eben über ein Teilhabepaket, wo ich wieder sage, da muss das beantragt werden und dieses, jenes, welches, sondern es muss grundsätzlich verfügbar sein. Ähnlich wie beispielsweise bei der Schulbuchausgabe oder Ähnlichem.
Würde ich auch sagen, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, wie ist denn überhaupt die Altersgruppe so aufgebaut, mit der ihr euch beschäftigt? Also es sind auf jeden Fall Schulkinder, das habe ich schon rausgehört. Wo hört es denn auf? Also wo endet quasi eure Jugendarbeit?
Also offiziell bei 27. Also wir haben sozusagen junge Menschen.
Okay.
Also wir haben quasi auch in der Workshop-Reihe auch jetzt letztes Jahr auch mit Studierenden zu tun gehabt. Und das ist auch von uns halt auch so ein bisschen gewünscht auch, ne? Also wir wollen halt auch ein breites Spektrum an jungen Menschen mitnehmen. Und das hört bei uns nicht mit der Schule auf und auch mit dem Studium nicht.
Man muss aber auch dazu sagen, wir haben auch bei der Workshop-Reihe ab 5. Klasse Schülerinnen dabei gehabt. Das heißt, auch nach unten hin haben wir zum Teil relativ junge Menschen, die sich aber letztendlich genauso artikulieren können und genauso ihre Themen haben, die sie beschäftigen. Das ist halt auch nochmal wichtig. Also weil ganz oft wird der Politik gesagt, naja, in dem Alter, die wissen noch gar nicht, was sie wollen, die wissen noch gar nicht, wie die Welt funktioniert, worum es geht, die Leute sollen erstmal arbeiten gehen, etc. pp. Und das ist aber totaler Blödsinn. Letztendlich können sich auch junge Menschen artikulieren und deshalb ist es auch möglichst wichtig, diese auch mitzunehmen.
Genau, und ganz wichtig ist da eben aber die Freiwilligkeit, ne? Also wenn Menschen sich beteiligen wollen, finde ich, sollten sie das tun können, aber niemand sollte sich dazu gezwungen sehen, jetzt irgendwie politisch sich zu äußern oder wie auch immer. Ich glaube, die Freiwilligkeit ist ja generell auch eins der positiven Sachen der Jugend, Jugendverbandsarbeit sozusagen. Junge Menschen engagieren sich freiwillig, weil sie es wollen und nicht, weil sie es müssen. Das heißt, so anders als in der Schule arbeitet man dort auch mit einer anderen Motivation, sage ich mal so, mit jungen Menschen zusammen auch.
Ja, Verbandsarbeit ist ja so ein bisschen, oder auch Vereinsarbeit ist ja auch so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt oft in ländlichen Räumen. Und wir als digitale Provinz haben da immer ein ganz besonderes Auge drauf. Es ist aber natürlich auch so, dass diesen Vereinen ein bisschen die Jugend, ja, ich will jetzt nicht sagen ausstirbt, weil das stimmt natürlich nicht, aber dass die Jugend oft nicht so ein Interesse daran hat. Glaubt ihr, dass man durch eine stärkere Digitalisierung oder durch digitale Tools die Kids ein bisschen mehr dazu bringen kann, sich auch vor Ort in Vereinen zu engagieren?
Mir sind Sportvereine bekannt, die zum Beispiel ihre Trainingszeiten über App kommunizieren, um damit quasi die Fußballmannschaft zu erreichen und Ähnliches. Beziehungsweise sind viele Vereine auch auf Social-Media-Plattformen vertreten, um dort eben auch quasi über ihre Arbeit transparent zu machen und neue Jugendliche oder andere Jugendliche zu erreichen, beziehungsweise muss man aber auch dazu sagen, dass letztendlich natürlich auch das physische Treffen gerade auch für die Verbände sehr wichtig ist. Das heißt, dass man eben bei der Jugendfeuerwehr, die ja doch recht breit vertreten ist, auch in Sachsen-Anhalt, dass man sich da in der Gruppenstunde trifft und Ähnliches. Das ist eigentlich bei allen Verbänden trotzdem sehr, sehr wichtig. Also auch da kann die Digitalisierung nur als Ergänzungsangebot gesehen werden, um junge Menschen zu beteiligen, die jetzt eventuell aufgrund von zum Beispiel der Schule, Ausbildung, Studium oder Ähnliches an bestimmten Sachen nicht teilnehmen, also an bestimmten Meinungsbildungsprozessen nicht teilnehmen können. Da kann man sie darüber dann einbinden.
Was denkst du, Martin?
Ich sehe das ganz genauso. Also ich habe auch in meiner Jugend auch viel Kontakt ins Nachbardorf gehabt und so weiter. Und auch dort war auch, wie ihr schon gesagt habt, Micha, der Kontakt hauptsächlich über die örtlichen Sportverbände, über die Jugendfeuerwehren. Und das kann Digitalisierung nur unterstützen, nicht ersetzen.
Okay, ich würde sagen, es klingt auf jeden Fall so, als ob die Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt ganz gut aufgestellt sei, auch was die Digitalisierung angeht. Zumindest klingt es jetzt so für mich. Was würdet ihr euch denn an der Stelle noch wünschen? Wo könnte das Land oder vielleicht sogar der Bund noch nachjustieren?
Ich sehe das ganz klar unter anderem bei der Hardware-Ausstattung. Viele, gerade auch Vorstände in Verbänden, sind ehrenamtlich aktiv und nutzen viel ihr privates Equipment, seien es Computer, seien es Telefone und ähnliches. Ich glaube, das ist wichtig, dass man eben auch da nochmal unterstützend tätig wird, dass man sagt, okay, ich krieg für eure Arbeit Dienstrechner, in Anführungszeichen, ihr kriegt Smartphones zur Verfügung gestellt, es werden aber auch Telefonrechnungen und ähnliches übernommen, also dass das einfacher abrechenbar ist, beziehungsweise vom Land unterstützt wird, um eben auch bestimmte Sachen zu ermöglichen, weil es ist immer eine Versicherungsfrage, wenn ich mit meinem Privatrechner irgendwo unterwegs bin, auf einer Freizeit oder ähnlichem, und dann geht das Ding kaputt, dann trage ich immer letztendlich meistens die Kosten alleine. Da muss das Land noch nachsteuern.
Würde ich auch so unterschreiben. Und letztendlich braucht es da auch immer einen Austausch zwischen den Fachkräften und den Kommunal- und Landesstrukturen, die für die Personen dann zuständig sind, weil nur dadurch kann es eben auch also für alle irgendwo besser werden halt, ne?
Voll. Wie ist es denn für euch persönlich gerade? Wie nutzt ihr die Digitalisierung? Oder anders formuliert, inwiefern brauchen wir denn Digitalisierung für einen sozialen Wandel?
Wir brauchen die Digitalisierung, um sie auch als soziale Teilhabe zu verstehen. Wir sind ein landesweit tätiges Projekt, wir können aber nicht überall vor Ort sein. Also wir sind quasi, Martin und ich sind die Referenten, wir haben noch eine Minijobberin im Projekt und wir können nicht landesweit unterwegs sein. Deshalb ist es wichtig, auch sich mit jungen Menschen digital zu vernetzen, sei es in Zoom-Calls, in Skype-Konferenzen, per Mail oder eben auch Telefon. Da brauchst du eine breite Bandbreite, um eben auch Beteiligung überhaupt zu ermöglichen, weil wir können nicht in jede Region oder in jede Stadt, jedes Dorf fahren, aber wir können quasi über Social Media Kanäle auf Veranstaltungen aufmerksam machen oder eben auf Fragebögen, wo sich auch junge Menschen darüber beteiligen können.
Genau.
Wir nähern uns langsam dem Ende der Zeit. Wir haben am Ende des Podcasts immer drei Fragen, die wir allen stellen, und zwar wäre das, zumindest die erste wäre: Welche digitalen Tools nutzt ihr in eurem Alltag? Ihr habt ja gerade schon sehr viel von Zoom gesprochen. Was würde denn noch darunter fallen?
Also was jetzt sozusagen im Alltag angeht, ganz klar Messenger. Also jetzt WhatsApp, Telegram, so für private Kontakte. Was jetzt Arbeitsabläufe angeht, benutzen wir, wie gesagt, Teams auch sehr häufig. Läuft bei uns ähnlich stabil wie Zoom. Und Teams hat halt eben den Vorteil, dass man eben dort alle anderen, also so gut wie alle gängigen Office-Programme eben dort mit einfließen lassen kann und dann eben mit mehr als einer Person an einer Sache arbeiten kann. Das erleichtert einfach unglaublich die Arbeitsabläufe.
Und du, Michael?
Also zudem, wir haben eine Telegram-Gruppe, in der wir uns quasi mit den jungen Menschen verständigen. Aber auch zum Beispiel so Sachen wie Online-Pads, das heißt Dokumente, die frei zugänglich sind, mit denen man mit anderen, die man einfach jungen Menschen zur Verfügung stellen kann, wo man gemeinsam daran arbeiten kann, um eben auch da die Möglichkeit zu haben, möglichst niedrigschwellig junge Menschen zu beteiligen.
Alles klar. Springen wir direkt zu Frage 2. Welcher Ort ist denn euer Lieblingsort? Wo könnt ihr entspannen? Wo fahrt ihr mal so richtig runter?
Also bei mir ist das auf jeden Fall zum einen die Blockschmiede. Also die Boderhalle in Magdeburg, eine der vielen Freizeiteinrichtungen, die gerade schließen müssen und auch auf Unterstützung angewiesen sind. Von daher vielleicht ein kurzer Werbeblock, dort mal vorbeischauen und vielleicht ein bisschen Geld da lassen, um dass die Zeit überbrückt werden kann. Genau.
Ich muss sagen, aktuell bei uns ist der Garten das Rückzugsgebiet, weil letztendlich, also Kleingartensparte halt, man hat seinen Freiraum, man ist in der Natur, obwohl man noch in der Stadt ist, und man hat den entsprechenden Mindestabstand zu allen anderen.
Ja, geht mir lustigerweise gerade auch so. FreundInnen von mir haben auch Kleingärten und ich habe das Gärtnern für mich entdeckt. Ist auf jeden Fall sehr entspannend, kann ich sagen. Genau, und dann die letzte Frage. Wen würdet ihr denn gern mal im Podcast von Digitale Provinz hören?
Also um nochmal auf die Jugendverbandsarbeit zurückzukommen, fände ich spannend, die Tanja einzuladen von der Deutschen Jugend in Europa, von dem Jugendverband, weil die auch in dem Bereich in meinen Augen viel tun, machen auch selber Podcasts, sind auf Instagram sehr aktiv und ist, glaube ich, eine spannende Gesprächspartnerin.
Hat Tanja auch einen Nachnamen?
Ja, genau, Tanja Russack.
Und du, Michael, wenn jetzt wieder mal hier am...
Ich hätte jetzt fast gedacht, Olaf, das ist der Geschäftsführer von FJP Media. Das ist der Verband junger Medienmacher und die haben auch quasi die Servicestelle Kinder- und Jugendschutz dabei. Und da kann man auch nochmal gute Fragen zum Thema Datenschutz quasi stellen.
Und sie haben auch die digitale Jugendagenda mit organisiert und umgesetzt.
Genau.
Okay. Ja, das sind auf jeden Fall zwei spannende Vorschläge, die auf jeden Fall auf unserer Liste der Gäste, die wir mal noch anhauen, wegen Podcast kommen werden. Ja, Martin, Michael, vielen, vielen Dank. Was die HörerInnen jetzt natürlich nicht wissen, das war eine digitale, etwas schwerere Geburt aufgrund von Verbindungsschwierigkeiten. Tausend Dank für eure Geduld und vielen Dank für das nette Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, vielen Dank für die Einladung.
Dann macht es gut und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.